Wenn sich eine medizinische Richtung sanfte Medizin nennt, dann trifft sie heute offenbar so sehr auf ein verbreitetes Bedürfnis, dass sie sich in allen Bereichen des Gesundheitswesens verankern kann. Die Rede ist von der Homöopathie. Mehr als die Hälfte der Deutschen hat schon einmal homöopathische Arzneimittel genommen, die kleinen weißen Kügelchen, die Tinkturen oder Salben. Jeder Vierte ist auch davon überzeugt, dass homöopathische Arzneimittel wirksam sind. Mein heutiger Gast ist das nicht. Er fragt, wie kann sich etwas halten, was offenkundig unsinnig ist? Zusammen mit der Sternredakteurin Nicole Heißmann hat der promovierte Biologe und Wissenschaftsjournalist das Buch »Die Homöopathie-Lüge« geschrieben. So gefährlich ist die Lehre von den weißen Kügelchen. Piper Verlag, 16,99 Euro. Herzlich willkommen, Christian Weihmeier.
Guten Tag.
Herr Weihmeier, wie kam es zu diesem Buch?
Ich beschäftige mich schon länger mit der Homöopathie und abgesehen davon, dass ich nie verstanden habe, wie das Wirkprinzip denn eigentlich funktionieren soll, hat mich zunehmend irritiert und richtig zornig gemacht, dass die Homöopathie sich immer weiter im Gesundheitswesen verbreitet und dass offenbar nur ganz wenige Menschen da auch was dagegen haben und kein Problem damit haben, dass offenbar Parallelwelten existieren können. Und das wollte ich nicht mehr hinnehmen und Frau Heißmann und ich haben uns dann auf ein Konzept geeinigt und im Piper Verlag auch einen tollen Verlag gefunden.
Haben Sie selbst schon mal diese Mittel genommen?
Nein.
Das heißt, dann können Sie auch nicht ausprobiert haben, ob es bei Ihnen funktioniert, aber wenn man nicht glaubt, dann läuft es ja auch nicht.
Es hätte auch gar nichts ausgesagt. Also wenn ich die Kügelchen zum Beispiel genommen hätte und ich wäre gesund geworden, dann hätte ich ja nicht gewusst, ob es an den Kügelchen liegt. Und wenn ich nicht gesund geworden wäre, hätte ich auch nicht gewusst, ob es an den Kügelchen liegt, dass sie nicht geholfen haben. Insofern, das ist ja eins der großen Probleme der Homöopathie, dass man selbst das nicht erfahren kann.
Herr Weihmeier, ich unterstelle Ihnen überhaupt nichts, aber ich will es einfach nur zur Klarheit fragen. Sie arbeiten in niemandes Auftrag.
Ja. Also ich bin kein Pharma-Büttel. Ich habe zwar schon für die Pharmaindustrie gearbeitet, aber ich habe auch für alle anderen Player im Gesundheitswesen gearbeitet. In diesem Fall habe ich das ganz aus freien Stücken gemacht.
Homöopathie hat eine Lobby und bedient sich eben auch so der modernen Medien. Kritische Journalisten werden da auch schnell mal an den Pranger gestellt, schreiben Sie. Wie war das bei Ihnen nach diesem Buch, nachdem es rauskam?
Sehr still. Ganz merkwürdig. Bevor das Buch auf dem Markt war, waren vom Verlag schon so Vorankündigungen da, der Klappentext stand bereits auf Amazon und so weiter. Und da gab es schon ganz heftige Widerstände und Proteste und der Deutsche Zentralverein der Homöopathischen Ärzte hat dann bereits auf seiner Internetseite wild spekuliert und geschrieben, was das für ein Mist ist. Also nicht wörtlich, aber in dem Sinne. Aber sobald es erschienen war, kam gar nichts.
Das spricht für das Buch. Gehen wir systematisch vor. Erfunden wurde die Homöopathie von dem 1755, ich habe mich nicht versprochen, 1755 in Meißen geborenen Friedrich Samuel Hahnemann, der offenbar den großen Wurf schaffen wollte, wie Sie schreiben. Aber ich meine, gut, zu seiner Zeit gab es dafür sicherlich auch Gründe.
Absolut. Also er war in seiner Zeit ein sehr weitsichtiger Arzt, der offenbar auch voll Empathie für seine Patienten es nicht mehr mit ansehen konnte, was seine akademischen Kollegen diesen armen Menschen angetan haben. Die Leute, die ohnehin krank waren, die wurden durch die damaligen Therapien wie Aderlass, Erbrechen und so weiter, Darmentleerung, also es ging immer darum, irgendwas loszuwerden, Schwitzen, die wildesten Sachen wurden den Leuten da angetan und die geschwächten Organismen so oft tatsächlich völlig zugrunde gerichtet. Das hat er sehr, sehr scharfsinnig erkannt und hat nach einer Therapiemethode gesucht, die sehr schonend ist.
Ja, die sehr schonend ist, aber hat er denn schon Behandlungserfolge dann auch vorweisen können?
Er hat zuerst mal an sich etwas entdeckt. Er hat also erst ein Prinzip aufgestellt und danach damit Patienten behandelt und dann auch die entsprechenden Erfolge zu sehen geglaubt.
Wieso?
Und er hat es dann auch nicht mehr in Frage gestellt. Naja, man kann Therapieerfolge nicht direkt sehen, dafür muss man Studien machen. Insofern hat er das gesehen, was er sehen wollte und die Homöopathie ist ein Lehrgebäude, das fast keine Möglichkeit hat, dass man Irrtümer erkennt. Also es gibt fast immer eine positive Rückmeldung, was daran liegt, dass Hahnemann eben das Postulat aufgestellt hat, man soll immer nur ein Mittel geben und es gibt immer nur ein richtiges Mittel. Das ist ganz schwer zu finden. Insofern, wenn das eine nicht wirkt, dann war es eben nicht das richtige Mittel. Dann probiert man das nächste aus und so weiter. Und man kann da also Tage, Wochen damit zubringen und irgendwann wird der Mensch wieder gesund und dann sagt man, ach, und jetzt war es das richtige Mittel. Insofern hat Hahnemann sich nur bestätigt gefühlt in dem, was er dann später getan hat. Und er hat die Parameter, die Grundprinzipien der Homöopathie nie in Frage gestellt.
Aus heutiger Sicht, es ist eine Medizin, die entstand, als man in der Medizin noch relativ wenig wusste. Also wenn man das mal mit dem vergleicht, was wir heute wissen, was wusste man denn damals noch nicht?
Man wusste noch nicht mal zum Beispiel, dass der Organismus aus Zellen aufgebaut ist. Man wusste nichts von Bakterien, geschweige denn von Viren und all die anderen Errungenschaften, die wir heute haben in der Medizin, auch die kannte man damals noch nicht. Also sie war auf einem schauderlich primitiven Stand. Es gab auch noch das Prinzip der Lebenskraft. Das war allgemein akzeptiert und darauf hat Hahnemann aufgebaut und auch das ist heute noch etwas, was die akademische Medizin längst nicht mehr kennt, aber die homöopathische immer noch, indem sie davon ausgeht, dass Krankheit und entsprechend die Heilung etwas Immaterielles ist. Es spielt sich alles im Bereich einer Lebenskraft und Krankheitskraft ab, also einem Konzept, das die wissenschaftliche Medizin längst überwunden hat.
Das heißt also, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen und all sowas sind eben dann keine Schmerzen, sondern irgendwelche Verstimmungen der Lebenskräfte.
Es sind natürlich schon Schmerzen, aber die verstimmte Lebenskraft äußert sich darin, dass man Schmerzen hat. Es wird also nicht der Kopfschmerz behandelt, sondern es wird der Mensch behandelt, der viele, viele Symptome zeigt und eine davon ist eben der Kopfschmerz.
Dieser Samuel Hahnemann war offenbar sehr von sich überzeugt.
Absolut, ja. Also er hat sich nicht damit zufrieden gegeben, die Patienten einfach in Ruhe zu lassen, wie es Zeitgenossen dann auch getan haben, sondern er wollte wirklich etwas Neues schaffen und er wollte die etablierte Medizin hinwegfegen und hat das auch so formuliert. Er hat dann also geschrieben, er dankt dafür, dass ihm diese göttliche Homöopathie eingegeben wurde. Also er spricht wirklich von göttlicher Homöopathie.
So, jetzt zu dem Wirkprinzip. Similia similibus curentur. Ähnliches mit ähnlichem heilen. Das ist das Prinzip dieser Lehre. Was bedeutet das?
Das bedeutet, dass ein Wirkstoff einen Kranken heilen kann, der die Symptome zeigt, die ein Gesunder bekommt, wenn er dieses Mittel nimmt. Also konkret, Hahnemann hat zum Beispiel Salz, ganz normales Kochsalz, verrieben. 3 Stunden lang mit Milchzucker, hat das dann entsprechend oft verdünnt, dabei geschüttelt, das nannte er dann potenzieren. Und zwar so oft, dass überhaupt kein Salzmolekül mehr drin war und hat das dann eingenommen. Hat es auch Kollegen gegeben und Studenten von sich. Und dann haben sie tagelang notiert, was sie an sich beobachtet haben und haben auf diese Weise 1349 Symptome zusammengetragen, die sie alle auf die Einnahme eines nicht mehr existenten Kochsalzmittels zurückgeführt haben. Das ging von Nasenbluten, eitrigen Schründen am Mund, Kopfschmerzen, Verstimmung, sexueller Lustlosigkeit.
Die sind jetzt erst krank geworden dadurch?
Nicht krank geworden, sondern das war, er hat das so beschrieben, durch die Einnahme dieses Mittels ist in ihnen eine künstliche Krankheitsaffektion entstanden. So, und die soll beim Kranken, der ja quasi eine echte Krankheitsaffektion hat, sich im Kranken überlagern und auslöschen.
Das ist eigentlich ja sowas wie Impfen, aber Impfen wird in diesem Bereich oft abgelehnt.
Ja, das verstehe ich auch bis heute nicht.
Dann möchte ich gerne mit Ihnen dieses Prinzip dieser Medikamente nochmal weiter erläutern. Also da ist also ein Wirkstoff, eben man sagt Kochsalz, aber es gibt natürlich sehr viele andere. Und das Potenzieren und das Verschütteln, also was heißt das genau? Wie wird das gemacht im Herstellungsprozess?
Bei festen Substanzen, eben wie zum Beispiel Kochsalz, wird die Substanz mit der 100-fachen Menge an Milchzucker verrieben, sehr ausführlich. Er hat das auch ganz genau beschrieben. Das ist kleingedruckt, eine ganze Seite. Rechtsrum 6 Minuten, dann abschaben, dann linksrum 6 Minuten und so weiter. Dadurch wird die geistartige Heilkraft freigesetzt. So, und wenn man dann von diesem Pulver etwas in Alkohol und Wasser löst und verschüttelt, also 100-mal kräftig gegen einen elastischen Gegenstand stößt, zum Beispiel ein in Leder gebundenes Buch, dann wird diese geistartige Kraft, laut Hahnemann, auf das flüssige Medium übertragen. Und dabei kommt es zu einer Aufkonzentration sozusagen der Heilkraft. Alle negativen Kräfte bleiben dabei draußen, wobei nicht klar ist, wer eigentlich dafür sorgt, dass nur die Heilkräfte weiter potenziert werden und die negativen Kräfte nicht. Denn beim Kochsalz ist es egal, aber es wird ja auch Schlangengift, es wird Arsen, es werden ganz wüste Chemikalien auf diese Weise als homöopathisches Heilmittel genommen. Sehr giftige Pflanzen sind auch dabei und so weiter. Und die negativen Bestandteile sollen also auf diese Weise rausverdünnt werden und die positiven Heilkräfte gestärkt werden und potenziert werden, sodass auch heute noch die homöopathische Lehre ist, dass je stärker etwas verdünnt, also potenziert ist, desto wirksamer ist ein Mittel. Also eine 10-30%, das ist eine Verdünnung von 1 zu 10 hoch 60, die ist so wirksam laut Homöopathie, dass sie nur in die Hände eines erfahrenen Arztes gehört. Damit soll der Patient gar nicht groß rumexperimentieren. Der soll lieber sich im D6-Bereich bewegen, D12-Bereich. Also das heißt eine Verdünnung von 1 zu 10 hoch 6 oder 1 zu 10 hoch 12.
Also wenn man das mal vergleicht, also ich nehme mal D9, ja, als ein Beispiel. Das ist ein Tropfen Wirkstoff auf den Inhalt eines Tanklastwagens. Sie können sich das natürlich auch nicht erklären, wie sich diese Trägersubstanz, also Alkohol oder eben Zucker, das merken kann. Also was nun positiv wirken soll und was negativ wirken soll.
Das kann sich niemand erklären, das können sich auch die Homöopathen nicht erklären. Und der Deutsche
Aber sie schütteln immer noch. Also ich meine, die Herstellerfirmen machen das nicht etwa maschinell, sondern die machen das richtig per Hand.
Teilweise auch maschinell, dann ist es auch gar kein richtiges Schütteln mehr, sondern eher so ein Mischen. Da gibt es so ganz spezielle Apparate dafür. Aber es gibt Hersteller, die werben damit, dass sie noch von Hand verschütteln. Da reicht dann auch 10-mal, warum auch immer. Da steht dann wirklich einer im Laborkittel und schlägt diese Flasche 10-mal auf irgendeinen elastischen Gegenstand.
Und er hat ja auch ganz genau beschrieben, was da alles drin sein soll, was nicht. Also ich meine, welche Wirkung sollen denn Maulwurfshaare oder Küchenschaben haben?
Ich weiß das jetzt nicht ausfindig, was diese beiden
Aber sowas ist
Mittel
da drin.
Betrifft. Genau, sowas ist drin und ist auch wichtig, dass es eben dann tatsächlich das getrocknete Maulwurfsfell ist und nicht das getrocknete Spitzmausfell. Und auch bei Pflanzen wird genau beschrieben, welches Pflanzenteil das sein muss, dass man dann fast unendlich verdünnt, sodass nachher eh nichts mehr drin ist. Aber was vorher drin war, scheint irgendwie ganz wichtig zu sein.
Jetzt mal im Ernst, kontrolliert das einer?
Das kann ich nicht sagen. Das will ich auch niemandem unterstellen, dass er da betrügt. Aber im Grunde, man könnte es nicht nachprüfen, sagen wir so. Also alles ab D23, da ist definitiv die Wahrscheinlichkeit dann sehr gering, dass da überhaupt noch ein einziges Molekül drin ist. Also die Nachweisgrenze liegt schon weit drunter. Aber das könnte niemand nachprüfen. Also D23, Cobra-Gift, ist nicht zu unterscheiden, chemisch, physikalisch, wie auch immer, mit irgendeiner Nachweismethode von D23, Kochsalz, Herbstzeitlose, was auch immer.
Sie sagen ja, Hahnemanns Annahme sei schlicht unmöglich, weil sie eben geltenden Naturgesetzen widerspreche.
Also die Kräfte, die heutige Physik kennt, die sehen nicht vor, dass es so etwas wie geistartige Kräfte gibt. Also man könnte es zusammenfassen und sagt, von nichts kommt nichts. Und alles, was wir kennen, seien es auch Strahlen oder sonst etwas, hat eine materielle Basis. Und diese geistartigen Kräfte, die haben keine materielle Basis. Und es gibt keine Phänomene, für die man geistartige Kräfte annehmen muss. Wir können uns die Welt erklären, ohne auf solche Kräfte zurückgreifen zu müssen. Das konnte man zur Zeit Hahnemanns noch nicht. Deswegen stand das auch nicht unbedingt im Widerspruch zur allgemeinen Erkenntnis.
Globuli enthalten ja eben ausdrücklich nicht den Hinweis, gegen welche Krankheit sie helfen sollen, denn dann müssten sie das nämlich nachweisen nach dem Arzneimittelgesetz. Das können sie aber nicht und deshalb beschränkt sich ja Homöopathie wohl auch auf unspezifische Beschwerden. Ist das richtig?
Zumindest die klassische Homöopathie. Hahnemann hat ja sich strikt dagegen gewehrt, dass man mehrere Mittel nimmt. Und er hat ja auch gesagt, also der eine, der Schnupfen hat, dem kann dieses Mittel helfen. Und der andere, der Schnupfen hat, dem kann ein anderes Mittel helfen, weil es eben nicht nur auf das Schnupfensymptom ankommt, sondern eben auch noch alle anderen Symptome, auf wie die Leute schlafen, was sie träumen und so weiter. Das hat sich aufgeweicht, das Prinzip. Also heutzutage haben weder Ärzte noch Firmen noch Apotheker irgendein Problem damit, Komplexmittel anzubieten. Und bei diesen Komplexmitteln befinden sich also mehrere Wirkstoffe zusammen in diesem Präparat. Und da wird dann auch eine echte Indikation angegeben. Und diese ganzen Ratgeber, die es gibt, die weichen auch das Prinzip von Hahnemann auf, indem sie eben sagen, also bei Verletzungen ist Arnika ein ganz tolles Präparat und das hat meinem Kind immer geholfen, wenn es einen blauen Fleck hatte. Ich habe dem Arnika gegeben und dann hatte es eine Woche später keinen blauen Fleck mehr.
Ja, ein bisschen Eis hätte wahrscheinlich auch dieselbe Wirkung gehabt. Aber davon mal abgesehen, Sie sagen ja ganz klar, Leute, lasst es, das ist im Grunde teures Zeug, teure Süßigkeiten.
Ja, ungefähr 100 Mal so teuer wie Schokolade.
Die beste, wir müssen ja auch darüber reden, gibt es Studien, die die Wirksamkeit belegen. Die beste Studie, erwähnen Sie in Ihrem Buch, ist Ende der 90er Jahre über Kopfschmerzpatienten gemacht worden. Und die ergab, dass keine der beiden Gruppen mit, also mit Globuli oder mit Placebos, man könnte ja eigentlich auch sagen, ist eh dasselbe, aber jedenfalls hat das keine Unterschiede gegeben. Und das war auch eine Studie, die von ihrer Methodik her nicht angreifbar war, aber trotzdem angegriffen wird.
Genau, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Diese Studie, die war sehr, sehr, sehr gut und gründlich gemacht. Es waren Homöopathen beim Designen der Studie beteiligt. Ein Biometriker war dabei, der darüber gewacht hat, dass es wirklich absolut sauber gemacht wurde. Das wurde vorab publiziert mit dem Versprechen, dass später auch das Ergebnis zu publizieren, egal wie es ausgeht. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Ein Notar hat darüber gewacht, dass niemand weiß, welche Patientengruppe welche Kügelchen bekommen hat. Die beteiligten Ärzte, das waren alles Homöopathen, hatten perfekte Bedingungen. Die konnten sich miteinander besprechen, was diesem speziellen einem Patienten jetzt am besten zu geben ist. Die durften Patienten ausschließen, bei denen sie sich nicht sicher waren. Es war also alles ganz gründlich und sehr, sehr gut und auch im Sinne der Homöopathen gemacht, die vorher gesagt haben, also wir werden so und so viele Menschen heilen können, wir werden definitiv einen Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen sehen. Hat man nicht gesehen. So, und was war die Konsequenz? Nicht etwa, dass es dann hieß, gut, dann haben wir unsere Versprechen offenbar nicht einhalten können, dann kann mit der Methode offenbar was nicht stimmen, sondern nein, man hat sich nochmal getroffen und ausschließlich darüber geredet, wo denn doch methodische Haken gewesen sein hätten können. Also man hat dann gesagt, gut, das waren die vielleicht doch nicht die richtigen Patienten, die waren nicht lang genug krank oder zu kurz krank gewesen, die Nachbeobachtungszeit war so zu kurz und so weiter. Also man hat dann nach solchen Ausreden gesucht, wobei Ausreden eigentlich nicht der richtige Begriff ist, denn man kann eine klinische Studie, so gut man sie auch macht, nie perfekt machen. Und das ist auch der Grund, warum wir sagen, eine Methode, die nicht auf den Naturgesetzen beruht, kann man mit klinischen Studien weder belegen noch widerlegen.
Ja, weil das ja an dem Gedankengebäude selbst liegt. Also da kann es eigentlich gar keinen Wirksamkeitsbeweis geben.
Man könnte ihn im Grunde schon machen, aber diese Studien sind einfach nicht aussagekräftig genug, um Naturgesetze auszuhebeln, weil diese Methodik eben per se fehleranfällig ist.
12:22 zu Gast bei Ingo Kahle. Heute Christian Weimeyer zusammen mit Nicole Heißmann ist er der Autor des Buches Die Homöopathie-Lüge. So gefährlich ist die Lehre von den weißen Kügelchen. Pieper Verlag, 16,99 €. Herr Weimeyer, zu dem Untertitel, also zu den Gefahren, die Sie sehen. Erst einmal, dass Homöopathen Krankheiten nicht erkennen, die schnellstmöglich mit den Mitteln der konventionellen Medizin behandelt werden müssten. Kommt das häufig vor?
Wie häufig kann ich nicht sagen. Es ist aber erschreckend, dass ausgebildete Ärzte, die diesen Dr. Med vor dem Namen tragen. Und gleichzeitig Homöopathen sind, wie skeptisch die letztlich doch gegenüber der Schulmedizin sind, die sie ja eigentlich vertreten. Was auch plausibel ist, denn die beiden Methoden widersprechen sich ja und schließen sich deswegen gegenseitig aus. Also jemand, der beides vertritt, der kann nicht beide gleich ernsthaft betreiben. Und das geht, habe ich den Eindruck, oft auf Kosten der Schulmedizin. Das geht so weit, dass es Bücher gibt von Dr. Med so und so, in diesem Fall Jens Wurster, der ein Buch geschrieben hat über die Behandlung und Heilung von Krebs und metastasierten Tumoren. Und für dieses Buch wirbt der Deutsche Zentralverein Homöopathischer Ärzte in ihrer Publikumszeitschrift.
Zweitens, was die Gefahren angeht, dass man insbesondere Kindern demonstriert, es gebe für jede Unpässlichkeit eben ein Mittel und der Körper brauche das auch.
Absolut. Also wenn man sieht, dass Mütter sich mit einem ganzen Arsenal von Kügelchen für alle Fälle munitionieren und mit ihrem Kind ansonsten das Haus gar nicht verlassen und bei jedem kleinen blauen Fleck oder mal einer etwas trüben Stimmung oder so weiter dem Kind gleich Kügelchen einwerfen, dann frage ich mich, was wird dem Kind da für eine Botschaft vermittelt? Jedenfalls nicht die, du bist kräftig stark, das wird von alleine wieder. Du brauchst keine fremde Hilfe. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Kinder später ein Vertrauen und ein gutes Gefühl für ihren Körper entwickeln.
Sie erkennen aber ausdrücklich die, wie Sie ja schreiben, zum Teil erstaunlichen Therapieerfolge homöopathischer Ärzte an. Wie erklären Sie sich diese?
Die kann man sich ganz einfach dadurch erklären, dass jeder ärztliche Kontakt per se schon mal einen positiven Effekt auf den Patienten hat. Er ist in guten Händen, jemand ist da, der ihm zuhört, der Kompetenz ausstrahlt. Allein das bewirkt schon, dass es dem Patienten besser geht, dass er seine Symptome nicht mehr so schlimm wahrnimmt. Und tatsächlich kann man auch biochemisch nachweisen, dass dann Stoffe ausgeschüttet werden, die die Schmerzen etwas lindern und so weiter. Insofern ist das aber kein Privileg der Homöopathie, sondern das ist eine Begleiterscheinung jeder Form von Therapie, die man gar nicht verhindern kann. Und das führt ja auch dazu, dass es die absurdesten Therapieformen gibt, von Geistheilen übers Telefonheilen und so weiter, für die immer eine Wirksamkeit proklamiert wird. Also jeder, der das anbietet, hat seine Heilerfolge, die er vorweisen kann. Und auch innerhalb der Homöopathie gibt es ja die wildesten Richtungen, von denen sich Homöopathen dann auch wiederum abgrenzen. Also der Deutsche Zentralverein, der ist sehr auf der Richtung Linie Hahnemann und die sehen das mit großem Unbehagen, was da alles an Wildwuchs rundherum passiert und streiten und sagen, dass diese merkwürdigen Abarten der Homöopathie nicht funktionieren können, was die natürlich ganz anders sehen, sonst hätten sie das ja nicht entwickelt und so weiter. Also diese Heilerfolge sind natürlich immer da, sie haben aber nichts mit dem eigentlichen Arzneimittel zu tun, weil da nichts mehr drin ist.
Sie zitieren ja auch den unter Wissenschaftlern beliebten Satz, der Plural von Anekdoten ist nicht Daten. Aber das Interessante ist natürlich schon, dass Anekdoten eine größere Wucht entfalten in der Meinungsbildung der Menschen als jegliche Studien.
Wie erklären Sie sich das? Naja, das liegt in der Natur des Menschen. Das, was man selber erlebt, dem glaubt man mehr als das, was Wissenschaftler in Studien herausgefunden haben. Das beschränkt sich ja auch überhaupt nicht nur auf die Homöopathie, sondern das ist ein Phänomen, das jeden Arzt und jeden Patienten, egal was er macht, beeinflusst und sein Handeln bestimmt. Also es gibt Professoren, die trotzdem das, was sie tun und selbst erlebt haben, für doch wahrscheinlicher und glaubwürdiger halten als irgendwelche Studien. Also die Skepsis gegenüber Studien ist auch innerhalb der Schulmedizin ausgeprägt. Und auch da ist es ein großes Problem.
Was bedeutet für Sie der Satz, wer heilt, hat Recht?
Klingt gut, ist natürlich auch richtig. Das Problem dabei ist, dass man gar nicht so einfach ermitteln kann, wer hat denn jetzt geheilt? Also das unterstellt ja, also jemand, der diesen Satz sagt, und Homöopathen sagen diesen Satz ständig, und das ist immer so das letzte Argument, und gehen natürlich stillschweigend davon aus, dass die Kügelchen, die sie genommen haben, sie geheilt haben oder der Homöopath ihnen die Kügelchen gegeben hat. Aber das wissen sie eben nicht.
Warum hat sich die Homöopathie so ausgebreitet, Herr Weinmeier? Sie erfüllt doch offenbar ein verbreitetes Bedürfnis.
Ja, das ist sicher ein wichtiger Punkt. Also etwas, was nicht schaden kann und dem man vielleicht doch eine gewisse Heilwirkung unterstellt, ist natürlich an sich eine feine Sache. Deswegen sind Ärzte und Patienten so bereit, das auch zu akzeptieren und als Möglichkeit anzunehmen. Und dann gibt es natürlich entsprechende Stellen, Politiker und so weiter, die, wenn sie Gesetze machen, davon ja auch beeinflusst sind. Ihnen fehlt dann vielleicht auch die medizinische Fachkompetenz oder die naturwissenschaftliche Fundierung, um zu sagen, tut mir leid, auch wenn Patienten das schön finden, ich kann das nicht im Gesetz festschreiben. Und genau das ist passiert und genau das ist eine der ganz großen Probleme, warum die Homöopathie so verbreitet ist, dass ihr vom Gesetz her ein Schutz zugestanden wird. Sie muss also nicht dieselben Wirksamkeitsnachweise erbringen wie die Mittel der chemischen Pharmaindustrie. Und diese Gesetze haben auch weitere Implikationen, zum Beispiel, dass dann, weil diese Mittel ja vom Gesetz geschützt sind, ihnen gleich eine gewisse Glaubwürdigkeit mitgegeben wird, worauf sich dann wieder Ärzte berufen, worauf sich Apotheker berufen, die dann auch keine Probleme damit haben, entsprechende Fortbildungen anzubieten, Diplome anzubieten, sodass dann insgesamt durch die immer weitere Verbreitung der Eindruck entsteht, naja, wenn das so verbreitet ist, dann ist ja vielleicht doch was dran. Und insofern kommen auch skeptische Menschen dazu, zu sagen, gut, dann probiere ich es eben mal aus und dann werden sie auch gesund und dann ist es für sie der Beleg, boah, erst war ich skeptisch, aber jetzt hat es ja doch geholfen. Und die werden dann zu den glühendsten Vertretern der Homöopathie.
Ja, zumal dann hinzukommt, dass sich die Homöopathie ja auch im Wissenschaftsbetrieb weiter ausbreitet und das dann eben noch so einen wissenschaftlichen Anstrich bekommt. Aber andererseits gibt es auch wieder Wissenschaftler, die sich darüber aufregen, weshalb da überhaupt noch Geld reingesteckt wird in irgendwelche Studien.
Richtig, aber solche Abwägungen und wenn man jetzt damit argumentiert, dass man sagt, an den Universitäten ist das nur eine Randerscheinung, dann spielt das gar keine Rolle. Es reicht ja ein Professor, Doktor, der sich hinstellt und sagt, die Wirkung der Homöopathie geht über die Placebo-Wirkung hinaus. Das reicht ja schon. Auf den kann man sich berufen. Genau. Es reicht auch eine Studie, die zeigt, da gibt es scheinbar eine Wirkung, die über den Placebo-Effekt hinausgeht. Und schon kann man das immer wieder zitieren und vor sich hertragen und sagen, hier guckt, die Wirksamkeit ist belegt.
Aber andererseits natürlich auch so für Ärzte ist das ja durchaus lukrativ. Also ich meine, jemand, der meinetwegen 10 Minuten einen Patienten behandelt, der kriegt 31 Euro dafür und länger darf er das dann auch nicht. Aber die Homöopathen kriegen dann, privat natürlich abgerechnet, zwischen 52 und 183 Euro für diese ausführlichen Gespräche. Und da überlegt sich so der eine oder andere Arzt natürlich, ob er das nicht machen sollte.
Ja, er muss dann zwar schon länger reden als diese 10 Minuten, aber trotzdem, das ist ein ganz, ganz großes Manko im Medizinbetrieb, dass ein Arzt, der sich mit seinem Patienten unterhalten möchte, der den Eindruck hat, diese Empathie, diese Zuwendung tut ihm jetzt gut und bringt uns weiter und ich muss dem eigentlich auch nichts verschreiben, der kommt eigentlich um die Homöopathie gar nicht herum und das ist ein Skandal.
Übrigens, by the way, ist das eigentlich eine Medizin für Hypochonder?
Ich denke, jede Medizin ist eine Medizin für Hypochonder. Aber Sie haben natürlich recht, also ein Arzt, der erkennt, hier sitzt mir jetzt nur Hypochonder gegenüber. Und wenn der Arzt auch weiß, der verlässt meine Praxis nicht, bevor ich ihm nicht irgendwas aufgeschrieben habe, dann tut der Arzt in dem Fall tatsächlich gut daran, ihm nicht ein Antibiotikum zu verschreiben, sondern irgendetwas wie zum Beispiel ein Homöopathikum, wobei er dann ehrlicherweise schon dazu sagen sollte, übrigens, Wirksamkeit ist weder plausibel noch belegt noch sonst irgendwas. Aber natürlich ist im direkten Vergleich, beispielsweise ein Antibiotikum gegen eine Virenerkrankung, ist nicht nur genauso unwirksam wie ein Homöopathikum, sondern hat auch darüber hinaus schädliche Effekte. Und insofern wäre in diesem Fall im direkten Vergleich, würde das Homöopathikum besser abschneiden.
Es ist natürlich auch so, dass viele zahlungskräftige, gesundheitsbewusste Privatpatienten zu solchen Ärzten gehen und sich das deshalb dann auch entsprechend lohnt.
Ja, ist gut möglich. Also was ich gehört habe, soll ein Arzt, der konsequent Homöopathie anbietet, durchaus gut damit fahren.
Aber warum verschreiben Ärzte der Schulmedizin? Wieso verschreiben die das? Ich meine, glauben die denn selber daran?
Da gibt es eine Untersuchung, dass etwa insgesamt die Hälfte aller niedergelassenen Ärzte Homöopathika verschreiben und davon, von diesen, glauben auch etwa die Hälfte daran, die andere Hälfte nicht.
Aber es ist natürlich auch so, dass die Leute in die Apotheken gehen. Also wenn man das mal rein zahlenmäßig betrachtet, weltweit beträgt der Umsatz mit Homöopathie 2 Milliarden Euro. Und zum Vergleich, der Umsatz der Pharmaindustrie insgesamt lag 2010 allein in Deutschland bei knapp 32 Milliarden Euro. Und von diesen 2 Milliarden für Homöopathika landen etwa 400 Millionen in den Kassen deutscher Apotheker und 100 Millionen sind davon auf Verschreibung und die restlichen 300 auf Selbstkäufe. Also das ist schon ein Wirtschaftsfaktor, den Politik und den die Kassen dann auch nicht so übersehen wollen können.
Also ich denke, das sollte man jetzt nicht zu hoch hängen. Natürlich spielen die Ausgaben für Homöopathika im Vergleich zu den Ausgaben für konventionelle Medizin eine sehr geringe Rolle. Und in unserem Buch hängen wir das auch gar nicht so hoch und sagen auch gar nicht, das ist jetzt verschleudertes Geld, wie auch immer. Patienten zahlen das sowieso meistens selbst.
Die Kassen zahlen ja die Behandlung und das ist schon ein Wirtschaftsfaktor natürlich.
Ja, wobei ich jetzt nicht weiß, ob die Kassen da unterm Strich nicht sich sogar einen Nutzen davon versprechen, wenn dann die Patienten eine andere Behandlung nicht in Anspruch nehmen. Gut, habe ich keine Zahlen dazu, will ich nicht unterstellen. Aber es reicht immerhin, dass ein Markt dafür entsteht, dass es Firmen gibt, die davon gut leben. Und es gibt ja hunderte Bücher, Autoren, die gut davon leben, Verlage, die gut davon leben. Also ist es schon kein gigantischer Markt entstanden, aber durchaus ein ansehnlicher.
Aber der wird auch ordentlich gepflegt, genauso wie die Pharmaindustrie das insgesamt eben auch macht. Und der wird auch gepflegt in Richtung der Politik. Was ganz konkret fordern Sie von der Politik?
Allererstes, dass der sogenannte Binnenkonsens, die Paragraphen, die die Homöopathie schützen, abgeschafft werden. Dann soll die Apothekenpflicht aufgehoben werden. Das ist völliger Irrsinn, wenn man überlegt, was im Supermarkt alles zu kaufen ist, von Alkoholika über Zigaretten bis sonst wohin. Und wirkstofffreie Zuckerkügelchen sind dann apothekenpflichtig. Das ist absurd. Kassen sollen aufhören, das zu bezahlen, denn sie berufen sich ja immer wieder auf die evidenzbasierte Medizin, wenn es darum geht, was sie nicht bezahlen. Also sollen sie doch bitte nicht ihre eigene Glaubwürdigkeit untergraben, indem sie Dinge bezahlen, die definitiv nicht wirken können und wofür sie dann freiwillig Geld ausgeben, ohne dazu gezwungen zu werden. Ähnliche Forderungen stellen wir an Ärzte. Wir sagen auch Patienten, hört auf, Dinge zu fordern, die zwar wirksam sein sollen, aber keine Nebenwirkungen haben sollen. Das gibt's nicht. Das ist eine unrealistische Forderung, die auch Ärzte überhaupt dazu bringt, dann eben zum Beispiel zu sowas wie Homöopathika zu greifen. Und auch Medien sollten konsequenter sein.
Binnenkonsens meint also, dass man das eben nicht durch Studien belegen muss.
Richtig. Da reicht es, wenn in der Welt der Homöopathie entsprechende Belege, in Anführungsstrichen, da sind, dann gilt das Mittel als belegt. Also es reichen ein paar Homöopathiegrößen, die sagen, ja, wir finden, dass das wirkt und es gibt hier ein paar Menschen, denen hat das geholfen. Finden wir und Hahnemann hat das auch so gefunden und dann wird das zugelassen oder registriert. Die meisten Homöopathiker sind nur registriert.
Unter dem Gesichtspunkt von Verbraucherschutz wäre das eigentlich wichtig, dass die da mal ein bisschen lauter wären, die Politiker.
Das ist ja eins der Probleme, dass ja eigentlich keine direkte Gefährdung durch diese Mittel gegeben ist. Insofern fühlt sich wahrscheinlich der Verbraucherschutz dafür nicht zuständig. Es müsste sowas wie einen Verdummungsschutz geben, der wäre dann zuständig.
Herr Weimeyer, ich möchte noch einen Satz aus Ihrem Buch aufgreifen, der sinngemäß sagen soll, wer an Homöopathie glaubt, kann keinen Hokuspokus entkräften. Und in der Tat, in diesen Praxen wird eine Menge Hokuspokus betrieben. Also da werden Leute an irgendwelche Geräte angeschlossen und dann stellt sich hinterher heraus, die sind ganz furchtbar schwer krank. Und dann sagt der Arzt, ja, tut mir leid, also darauf hat jetzt dann doch das Gerät nicht angesprochen. Also muss man eigentlich auf diesen Zauber, der dort betrieben wird, nicht auch mal anständig gucken?
Unbedingt. Ich finde, dass eine Arztpraxis, da komme ich wieder auf den Titel zurück, jemand, der sich Dr. Med nennt oder der eben sagt, er ist Arzt, er hat eine akademische Ausbildung, dass der sowas auch anbietet, das müsste schon den Fachgesellschaften ein Dorn im Auge sein. Und ich finde, da müsste es eine viel, viel stärkere interne Kontrolle geben. Allein deshalb, weil ja der Patient, wenn ihm sowas angeboten wird, er gar nicht davon ausgehen kann, dass der Arzt überhaupt irgendwelche objektiven Kriterien hat, um das zu beurteilen, was er da tut. Und das ist doch in höchstem Grade beunruhigend.
Dann gibt es auch noch jene Ärzte, die also bei unheilbar Krebskranken zum Beispiel durch irgendeine Empfehlung, wie das dann so immer ist, auftauchen und dann sagen, ja, also bei Ihnen, da würde natürlich die Misteltherapie würde super anschlagen. Und dann sind die so drauf, dass sie den Angehörigen den Eindruck vermitteln, wenn ihr das jetzt nicht macht, was natürlich viel, viel Geld kostet, dann habt ihr nicht alles getan, um euren Angehörigen zu retten. Ist Ihnen sowas auch bekannt?
Ja, das ist hochgradig kriminell. Da gab es ja auch schon entsprechende Strafverfolgungen von Ärzten, die dann Kinder behandelt haben und auch ganz schreckliche Dinge.
Ja, vor allen Dingen gab es einen Homöopathen, dessen eigener Sohn gestorben ist, weil er ihn nicht gegen Lungenentzündung anständig behandelt hat.
Ja, Italien. Das war ein Fall aus Italien, genau. Herr Monselato hat seinen Sohn zu spät in die Klinik eingeliefert und hatte hinterher auch noch die Frechheit der Klinik vorzuwerfen, dass sie nicht denn seinen Sohn nicht mehr gerettet haben. Und er hat es aber wochenlang verschleppt und ihn mit homöopathischen Mitteln behandelt. Das sind sicher große Ausnahmefälle. Da wacht auch der Deutsche Zentralverein homöopathischer Ärzte darüber, dass solche Dinge nicht passieren. Die sind ja auch ganz schrecklich fürs Image. Und das soll natürlich auch nicht passieren. Und deswegen wird da schon auch drauf geguckt, dass ein Arzt erkennt, wenn es brenzlig wird und wenn man jetzt um harte schulmedizinische Maßnahmen nicht mehr herumkommt. Aber dass dann trotzdem Literatur kursiert, die immer wieder sagt, und auch innerhalb des Deutschen Zentralvereins findet man viele solche Stellen, wo immer wieder darauf hingewiesen wird, die Homöopathie ist genauso gut oder in vielen Fällen sogar der Schulmedizin überlegen. Und jemand, der das ernst nimmt, der kann eigentlich gar nicht anders als nachgewiesen wirksame Therapien vernachlässigen.
Herr Weihmeier, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Das war 12:22, zu Gast bei Ingo Kahle. Heute der promovierte Biologe und Wissenschaftsjournalist Christian Weihmeier. Zusammen mit Nicole Heißmann, Autor des Buches Die Homöopathie-Lüge. So gefährlich ist die Lehre von den weißen Kügelchen. Pieper Verlag, 16,99 €. Nächste Woche die Banken. Monster oder Segen oder beides? Gast wird Professor Michael Grote von der Frankfurt School of Finance sein. Für heute, danke, dass Sie uns zugehört haben.